Schauen wir es uns an, ganz konkret. Die siebtgrößten Rüstungsexporteure der Welt, wenn man so will, kann man sagen die Top 10. Auf Platz 1 war und ist im Jahr 2005 und 2006 die Firma Boeing. Firma Boeing bekannt durch zivile und militärische Luftfahrt. Auf Platz 2 Lockheed Martin, auf Platz 3 schon der erste Europäer. BAE ist British Aerospace Systems. Dann Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics. Wenn man sich das anschaut, sind von den ersten 6 5 amerikanische Firmen. Kein Zufall. Sie kennen den Militäretat der USA. Exorbitant hoch. Davon profitieren natürlich maßgeblich die Rüstungsfirmen. Und der zweitgrößte Europäer in dieser Liste ist eine Firma namens EADS. Da steht jetzt Westeuropa. Warum Westeuropa? Weil die Franzosen, die Spanier und als größter Anteilseigner die Deutschen, nämlich über die Daimler AG, Waffen produzieren. Man kann sagen, nahezu alles, was fliegt, vom Kampfhubschrauber bis zum Kampfflugzeug. Motoren natürlich auch alle möglichen elektronischen Bestandteile. Die EADS war und ist der siebtgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Im Übrigen, wenn man dann noch vergleicht von 2005 auf 2006, exorbitant angestiegene Rüstungsexporte, die EADS. In der SIPRI-Liste liegt EADS auf Platz 1 der Unternehmen, die im Jahr 2006 am meisten zugelegt haben bei den Rüstungsexporten weltweit. Also, man muss aber immer sagen, EADS-Daimler. Da steht es zu Recht darauf hingewiesen, dass wir die kritischen Aktionäre Daimler gegründet haben, bereits 1991. Das ist ein Aktionärsverband, der 1991 sehr viel Freude auslöste bei den Hauptversammlungen. Ich startete meine Karriere als Sprecher der kritischen Aktionäre mit folgendem Satz, gerichtet an Herrn Schremp, der damals noch DASA-Chef war, also der militärische Teil von Daimler, in München ansässig. Herr Schremp, an Ihren Händen klebt das Blut unzähliger Toter. So, in einem Saal von 18.000 Leuten macht sich das richtig gut. Ja, denn da sitzen ja die Aktionäre, denen es wenig um Moral und Ethik geht, viel um Image und natürlich viel mehr um ihre Dividende. Alles war sehr unterhaltsam, damals wurden wir noch ausgepfiffen. Heute werden wir, und das mag dem Daimler-Vorstand richtig Schwierigkeiten machen, ganz objektiv betrachtet mit mehr Beifall versehen als der Daimler-Vorstand, wenn die reden. Ja, weil wir sind anerkannt als die Kritiker, die fundiert arbeiten, die Rüstungsexporte von Daimler, auch Waffenproduktion von Daimler, aber auch ökologische Fragen und soziale Fragen in den Hauptversammlungen qualifiziert zutage bringen. Bei den Journalisten, ich hatte einmal eine Beschwerde von früheren Pressesprecher Christoph Walter, der gesagt hat, es sei eine Unverschämtheit, dass wir als kritische Aktionäre eine bessere Presse hätten als die Konzerne. Fand ich gut. Mich auch gefreut und entsprechend geantwortet. Es zeigt aber auch, dass Daimler natürlich große moralische Schwierigkeiten hat. Und jetzt kommt das Problem des Konzerns, des Autokonzerns Daimler. Auf der einen Seite sagt man, ich will Autos verkaufen. Und dazu muss ich ein gutes Image haben. Und auf der anderen Seite produziere ich die ganze Palette dessen, was einem einfällt, von Militärhelikoptern über Kampfhubschrauber, über Atomwaffenträgern bis hin zu Streumunitionswerfern. So, das macht sich natürlich im Image gar nicht gut, das heißt, da ist ein großes Problem. Sind Sie jetzt vom Südkorea, dann freue ich mich richtig. Ja, ja, schade. Schade. So, ich kann es euch nicht ersparen, auch noch die anderen deutschen Firmen zu nennen. Die sitzen rangieren in der Liste der 100 Unternehmen, die SIPRI aufzeigt, auf hinteren Plätzen, hinteren insofern, als das zumindest abgesehen von MBDA, einer der großen Anteilseigner heißt Daimler. Eurocopter, ein Tochterunternehmen von EADS Daimler. Dann mit Platz 31 Rheinmetall, ThyssenKrupp, schon wieder EADS, nämlich der Weltraumteil, Krauss-Maffei, Diehl und MTU. Kommen MTU, kennt ihr von Friedrichshafen her, da kommen wir dann gleich noch dazu, Rüstungsfirma. Ja? Nicht weit weg von euch. So, und damit sind wir ja schon näher dran an unserem Thema heute. Rüstungsexporte, welche Firmen, welche Regionen. Wir sind in einem Ländle, in dem man vieles kann. Laut unserem Ministerpräsidenten alles kann, außer Hochdeutsch. Ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen. aber wenn man es in der Landesregierung nicht kann, okay. Ich will eine Karte auflegen, die kennt ihr alle. Baden-Württemberg hat mehrere Regionen, in denen Rüstungsindustrie stark vertreten ist, auch weite Teilen, in denen Rüstungsindustrie wenig oder nicht vorhanden ist. Also die größte Region ist mit Sicherheit Stuttgart. In Ulm haben wir die EADS mit dem größten Werk sitzen für Elektronik. Ja. Sehr unscheinbar und eigentlich fast nicht erkennbar ist der Kreis Rottweil hier mit der Stadt Oberndorf. In Oberndorf gibt es zwei große Firmen. Das eine Firma ist Heckler & Koch, bekannt für die Gewehrproduktion. Nummer 4 der Weltwaffengewehrproduzenten. Denkt bitte an meine Aussage, 65% der Toten durch Gewehrkugeln. Und wir haben den Bodenseeraum, zu dem wir gleich noch kommen. Das sind so die Regionen, in denen stark vertreten ist. In Freiburg, auch meine Freiburger will ich nicht schonen. In Freiburg haben wir auch eine Firma, die für Rüstung sehr stark steht. Komme ich gleich dazu. Hier nochmal der Überblick. Also wir haben die Rüstungsregion Stuttgart, vornehmlich mit Daimler, als dem größten deutschen und mit riesigem Abstand größten deutschen Großwaffenproduzenten. Kampfflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe. Wir haben die Rüstungsindustrie hier am Bodensee mit MTU in Friedrichshafen. Ihr in Konstanz habt die ATM, komme ich gleich dazu, und ihr habt die LBGT. Defense in Überlingen. Dann gibt es diese nicht sehr große, aber den Kreis Rottweil erfassende Region Oberndorf, übrigens auch Schramberg zu nennen, als dritte Firma neben Mauser und Jung und Heckler & Koch wäre noch Junghans zu nennen. Junghans bekannt unter anderem durch die Uhrenproduktion, aber auch die Produktion von Zündern, militärische und elektronische Zünder. Also in Granaten sind ganz häufig Zünder von Junghans aus Schramberg drin. Aufgetaucht zum Beispiel im Irankrieg, um einen Export zu nennen. Die Stadt Freiburg, da will ich eine Firma nennen. Die Firma nennt sich Litev. Und Litev ist ein Tochterunternehmen von Northrop Grumman. Northrop Grumman haben wir vorher gesehen als einer der absolut führenden Rüstungsexporteure der Welt. Und es ist nicht das Thema heute in dieser Ausführlichkeit, aber es wäre nochmal zu nennen, welche Bestandteile für Waffen stellt Litev her. Das sind vornehmlich Navigationsgeräte. Und die gehen zum Beispiel in den Eurofighter, in den Tornado, in die Sikorsky-Hubschrauber oder in den Kampfpanzer Leopard. Der Eurofighter wird exportiert werden in einer immensen Stückzahl von über 70 Exemplaren. Das ist eine unheimlich hohe Zahl für Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien. Nicht der Hort der Demokratie, nicht der Hort der Menschenrechte auf dieser Welt. Da geht es wirklich um Absätze, da geht es um Profite und nicht um Menschenrechte. Das ist der RECC-Tornado. Das R steht für Reconnaissance, Aufklärungstornado, nach Afghanistan geschickt worden ist bekannt. Die Hubschrauber, Sikorsky-Hubschrauber, sind im Irak im Einsatz und der Leo 1 ist in der Türkei im Einsatz. Also Freiburger Waffen, das ist mal exemplarisch aufgezeigt, Waffenbestandteile, vor allem in dem Fall Navigationsgeräte, sind in großen Großwaffensystemen im Einsatz in mehreren kriegsführenden oder zumindest Spannungsgebieten, kriegsführenden Ländern oder in Spannungsgebieten. Wir sind in Konstanz. In Konstanz sitzt ATM. Computer Systems, eine relativ aktuelle Werbeanzeige aus der Wehrtechnik, das ist so die renommierteste Militärfachzeitschrift auf dem Markt aus dem Jahre 2007. Wenn es interessiert, haben wir hier sogar die Adresse, stellt Computersysteme her, Displays.
Da steht es davor.
Okay, ich bin halt so schlank. Also, Computersysteme, Displaysysteme und so weiter, ich könnte es lesen, die in die Waffen reingehen. Auch hier wäre nochmal zu untersuchen, das könnte man zum Beispiel machen in Zusammenarbeit mit dem Rüstungsinformationsbüro in Freiburg, weil da gibt es dann wieder die Ordner, die Akten zu den jeweiligen Firmen. Wir haben in Freiburg das größte Archiv der Friedensbewegung zu Rüstungsexporten. Welche Produkte wo landen? Auch ein kleiner Ausflug nach Überlingen, die Firma Diehl, BGT Defense, gegründet, also relativ gegründet als Defense 2004. Umsatz seht ihr hier mit 240 Millionen Euro im Jahr 2008, vornehmlich Rüstungsprodukte. Und bei Diehl noch ein kleiner Ausflug nach Bayern. Die stellen natürlich auch alle möglichen man sagt das intelligente Munition oder intelligente Fluggeräte her. Der Begriff intelligent im Zusammenhang mit Waffensystemen ist eine recht absurde Bezeichnung. Gemeint ist, sie kann autonom fliegen, diese Rakete, sie kann das Ziel, das eindefiniert ist, auch wenn es beweglich ist, verfolgen und dann auch treffen. Sowas nennt man in der Rüstungsindustrie Intelligenz. Und MTU noch zu nennen, übrigens in Friedrichshafen und in München, das hier ist München, Motoren- und Turbinenunion, die stellen dann entsprechend Waffensysteme, also vor allem Motoren her. Ist relativ leicht, nochmal auf die Friedrichshafen oder relativ auch wichtig, auf die Friedrichshafener einzugehen. Im Moment sind 6.700 Mitarbeiter. Ich muss korrekt sagen, im Jahr 2003 waren 6.700 Mitarbeiter bei der MTU Friedrichshafen. Umsatz 1,3 Milliarden. Also das ist schon richtig ein sattes Geschäft, das man hier am Bodensee mit der Rüstung macht. So, ich habe euch angekündigt, habe Ihnen angekündigt, dass ich auch ein paar unangenehme Bilder zeige. Die stammen von meinen Reisen nach Somalia und die Türkei. Das allererste Buch, was ich geschrieben habe, den Tod bringen Waffen aus Deutschland, war noch ein Buch über an welchem Tag erfolgte welcher Export, an welchen Empfänger. Und das ist schlimm, weil da Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Also das war der Versuch aufzuzeigen, was passiert eigentlich, wenn deutsche Waffen exportiert werden und auf welchem Weg werden sie exportiert. Inzwischen bin ich weiter. Ich habe mir vorgenommen und tue das immer wieder, auch in die Krisen- und Kriegsgebiete zu reisen. Und zwar die deutschen Waffen hinterher zu reisen. Und dann wird es auch für mich persönlich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich bin jetzt kein Mensch, der am Wasser gebaut ist, das passiert mir ganz selten, aber es gab dann wirklich Situationen, wo ich weinen musste. 220 Interviews mit Opfern deutscher Gewehre von Heckler & Koch. Also nur, wenn sie gesagt haben, dieses Gewehr wurde eingesetzt beim Töten meiner Mutter, beim Erschießen meines Vaters oder was ganz häufig ist, wenn man diese Kriegsgebiete geht, man hat ja keine Ärzte oder sehr, sehr wenig Ärzte. Also im Norden Somalias, wo ich war, hat man auf 40.000 Menschen einen Arzt. 40.000 Menschen, ich weiß nicht, wie viel hat Konstanz an Einwohnern? Also ihr hättet zwei Ärzte in Konstanz, ja, für alles, was ihr an, was euch einfällt, um das zu vergleichen. Das kann sich in Somalia auch nur leisten, wer Geld hat. Es gibt eine sehr kleine, aber dann auch reiche Oberschicht, aber die große Masse von Menschen lebt in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, auch vom Hunger bedroht. Das allerdings ist ein Bild aus dem Norden Somalias, wo im Moment Frieden herrscht, das Somaliland. Und wir wissen ja, das Victims Voice aus Konstanz da eine hervorragende Arbeit leistet, ihr wisst das, denke ich, weil sie als Ärzte sich um traumatisierte Bürgerkriegsopfer kümmern. Wenn ich diese Bilder zeige, will ich auch das dagegen halten. Erzeugt sind diese Toten, die ich untersucht habe, erzeugt ist falsch. Getroffen wurden diese Menschen von Kugeln aus dem Lauf einer Heckler & Koch Waffe. Heckler & Koch ist ein mittelständisches Unternehmen in Oberndorf, auch nicht sehr weit von hier, halbe Strecke zu Stuttgart, ist der absolut führende Gewehrproduzent in Deutschland und auch Exporteur in Deutschland, Platz Nummer 4 in Deutsch, auf dem weltweit, das heißt der viertgrößte Gewehrproduzent und damit etwa verantwortlich für 1,5 Millionen Tote auf diesem Globus. Ich habe diese Zahl schon oft auch in Oberndorf gesagt. Der Bürgermeister bezeichnete mich daraufhin mal als bestgehassten Mann der Stadt. Ich habe gesagt, klar mache ich mir damit nicht Freunde in einer Waffenstadt wie Oberndorf. Zumal ich es umgerechnet habe auf den Arbeitsplatz und festgestellt habe, wenn man es rein auf die Oberndorfer Waffenproduktion umrechnet, dass etwa jeder Arbeitsplatz bei Heckler & Koch seit Firmengründung im Jahr 1949 30 Tote gebracht hat auf diesem Globus. Wenn man die ganzen Lizenzvergaben, also Nachbaurechte in alle Welt nimmt, kommt man auf ungefähr 150 Tote pro Arbeitsplatz bei Heckler & Koch. Ja. Aber bleiben wir bei den 30, weil es bezieht sich wirklich auf die Waffenproduktion in Oberndorf am Neckar. Das heißt, jeder Arbeitsplatz, der dort war, egal in der Verpackung oder in der Gewehrproduktion oder in der Verwaltung, 30 Tote, da muss man die Frage nach der Moral von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie stellen dürfen. Und ich beantworte sie auch sehr eindeutig. Es gibt Arbeitsplätze in Deutschland, die dürfen nicht sein. Ja. Rüstungsindustrie und Rüstungsexporte an menschenrechtsverletzende Regime und kriegsführende Staaten, ist ganz klar, führt letztlich dazu, dass diese Waffen eingesetzt werden und zum Tod dieser Menschen. Ein kleiner Blick auf Heckler & Koch, deshalb, weil man denkt, es sei ein Riesenunternehmen, ist es gar nicht. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, allerdings durch die hohe Produktionszahl von Gewehren dann auch relativ gute Verbreitung in der Welt. Ich will mal da ein Beispiel zeigen. Die Maschinenpistole MP5 galt lange Jahre als die sogenannte Mercedes. Also wenn Sie in Südamerika sind oder in Amerika oder in Afrika, dann sagt man, oh, eine Mercedes auf Maschinenguns. Ja. Da muss ich noch sagen, die meinen damit was anderes, als wir es verbinden. Wenn wir Mercedes hören, denken wir an Qualität eines Fahrzeuges. Die denken an Qualität einer Waffe. Gemeint ist hohe Trefferquote und unglaublich lange Haltbarkeit. Also ein Gewehr von Heckler & Koch hält im Jahr im Durchschnitt etwa 50 Jahre. 50 Jahre. Also wenn Sie hinterher recherchieren, da komme ich nachher noch mit ein paar konkreten Beispielen, dann finden Sie Waffen, die 40, 50 Jahre alt sind. Das können Sie den Gewehren entnehmen, weil die haben Produktionsjahr in der Regel eingraviert. Dann ist auch klar, dieses Gewehr ist natürlich durch viele, viele Hände gelaufen, hat mehrere Bürgerkriege in Afrika mitgemacht und viele, viele Menschen getötet. Deswegen ist diese Zahl von 1,5 Millionen Toten eher sehr konservativ gerechnet und eher untertrieben. Ich habe sie ganz bewusst berechnet, immer die Untergrenze genommen der Toten in den jeweiligen Bürgerkriegen. Als ich es berechnet habe, Heckler & Koch hat einen Weltmarktanteil von 8% und dann kann man sich das ausrechnen. Also, die Staaten, die hier rot sind, haben MP5 nachweislich legal erhalten. Legal. Dass es natürlich viel mehr Staaten gibt, die MP5-Maschinenpistolen haben, ist ganz klar. Die Waffen zirkulieren. Die werden geliefert an einen afrikanischen Staat. Dann findet ein Bürgerkrieg statt. Dann gibt es Beutewaffen. Und es ist ganz, ganz typisch und ganz häufig, dass wenn Sie dann diese Kriege untersuchen und auch die Waffenbestände bei den jeweiligen Militärs untersuchen, die sind übrigens sehr, sehr offen, weil die sagen, hey toll, ich bin ein Mann, ich habe eine Knarre. Ja, das ist sozusagen ein Statussymbol. Was bei uns der Porsche ist oder der Mercedes ist oder der BMW ist, ist ein afrikanischer Staat das Gewehr für einen Mann. Ja, da gehen die hin und zeigen, das ist gar kein Problem, da Fotos von zu machen und sich die Vita dieses Gewehres anzuhören beziehungsweise sie über die Nummer zu verfolgen. Das mit Abstand meistverbreitete Gewehr deutscher Produktion ist das G3-Gewehr. Wer beim Bund war, bei der Bundeswehr, der wird es kennen. War 40 Jahre lang die Standardwaffe. Auch hier kann man noch sagen, weltweit verbreitet, in vielen afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten im Einsatz, bei vielen, vielen Kriegen und Bürgerkriegen. Heckler & Koch ist keine Firma, die stehen bleibt. Die MP5-Maschinenpistole ist inzwischen abgelöst durch die moderne MP7. Das G3-Gewehr ist inzwischen abgelöst durch das G36-Gewehr. Die Werbesprache heißt dann von Heckler & Koch beispielsweise optimal geeignet zur Liquidierung von Soft Targets im englischen Werbeprospekten oder Weichzielen im deutschen Werbeprospekt. Ja, man sagt da nicht, es tötet ein Mensch optimal oder ist bestens geeignet, sondern man wirbt mit erhöhter Trefferquote bei Soft Targets, bei Weichzielen. In den USA soll folgende Knarre auf den Markt kommen. Ein Gewehr, das, wenn man genau hinschaut, vorne zwei Läufe hat. Also ein recht präzise schießendes Schnellfeuergewehr und im Verbunden mit einer Art Flammenwerfer oder Granatwerfer. Ja, hat den großen Vorteil aus Sicht der Militärs, wenn es dann auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird und der Nachbar hat jetzt sein Gewehr verloren, dann kann man das eigene auseinandernehmen, kann es teilen und dann gibt man dem den Granatwerfer und selber schießt man ein Schnellfeuergewehr. Zweites Beispiel neben... Ja, ich will es noch schnell ausführen. Ich habe euch vorhin gesagt, Somalia-Land. Ich will es auch nur kurz zeigen, weil es ist nicht neu für viele von euch und trotzdem noch mal ganz kurz ein paar Bilder aus Somaliland. Ich habe der Geschichte von Samira in Somaliland im Norden von Somalias hinterher recherchiert. Samira hatte ihre Mutter verloren und da können wir noch mal ein paar Sachen exemplarisch aufzeigen, wie Gewehrexporte laufen. Eines ist, wenn man dann die Gewehre bekommt und gezeigt bekommt, wie sie vorher beschrieben hat, findet man Folgendes. Das ist jetzt ein Gewehr aus dem Norden Somalias. Dieses Gewehr hat... hat hier recht schlecht zu sehen, G3, POF 77 und die Produktionsnummer. Was heißt das? Ein G3-Gewehr, entwickelt bei Heckler & Koch, nicht unbedingt produziert von Heckler & Koch, denn es gibt 15 Firmen, die Nachbaurechte haben. Auch wieder menschenrechtsverletzende Staaten wie Pakistan, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, produziert in dem Fall POF Pakistan Ordnance Factory 1977. Also inzwischen dieses Gewehr 31 Jahre alt und es sieht schon recht bearbeitet aus, das heißt, es war mehrfach in Einsatz. Ich habe getroffen Abdi Rahman beim Internationalen Roten Kreuz von Somaliland. Er hat hier an dem Tag eine Prothese bekommen. Sein rechtes Bein wurde abgeschossen durch ein G3-Gewehr. Er kann es deshalb beweisen, weil das G3-Gewehr heute in seinem Besitz ist. Das ist ein bisschen ein makabres Bild. Da, wo früher sein rechtes Bein war, ist heute das Gewehr, mit dem das Bein abgeschossen worden ist. Ja. Und als ich das letzte Mal drüben war, Abdi Rahman hat Knochenfraß. Das heißt, er bekam den Schuss ins Knie. Also ein Schuss aus einem G3-Gewehr hat Folgendes bewirkt. Das Knie war völlig fragmentiert. Ja. Und alle zwei Jahre muss der Knochen wieder abgesägt werden, denn er hat Knochenfraß. Ja. Inzwischen ist also das Stumpf oben. Was ich damit sagen will, ich sprach von 1,5 Millionen Toten durch Heckler- und Kochwaffen, minimal. Ob die Zahl jetzt 2 oder 3 Millionen der verwundeten, verstümmelten Menschen betrifft, weiß ich nicht. Das weiß auch kein Mensch, kann man nicht nachvollziehen. Man kann nur hingehen, exemplarisch aufzeigen, ein Einzelbeispiel, so funktioniert es. Abdi Rahman, es ist in Somaliland, sind die Menschen viel, viel, naja, ungenierter als wir hier. Also ich glaube, ich würde mich genieren, wenn ich so einen Stumpf zeigen müsste, der sagt, der hat so eine Maus, nennt sich das, so einen Männerrock an, zieht den hoch und sagt, schau es dir an. Ja? Es eitert, es wuchert, es schmerzt, die Prothese kann er nicht tragen, bis zum heutigen Tage nicht tragen. Eine ganz üble Geschichte und ein einziges Beispiel für ganz viele Beispiele. Und das Zweite, was ich nochmal sagen wollte, weil ihr Victims Voice hier in Konstanz habt, es gibt in jedem vierten oder fünften Haushalt in Somaliland traumatisierte Menschen. Obwohl der Bürgerkrieg jetzt nun weit über ein Jahrzehnt her ist, sind die immer noch traumatisiert, werden es großteils für ihr Leben bleiben, es sei denn, man behandelt sie medizinisch. 40.000 Menschen ein Arzt heißt, wenn nicht von außen geholfen wird, dann wird nicht geholfen. Und es gibt diese Ärztegruppe hier in Konstanz, die geht nach Somaliland. Ich habe heute gehört, dass auch gerade Ärzte wieder drüben sind, um zu helfen, von Roland und von Andrea. Das ist so einer, das ist der Bruder von Samira. Das ist der Cousin von Samira und der Cousin von Samira ist traumatisiert, weil er hat diesen Bürgerkrieg erlebt und er hat Kat genommen. Kat ist eine Drogenpflanze und die Verbindung von Drogen und Waffen kennen wir aus dem Vietnamkrieg. Da gab es dann die ersten Studien. Das heißt, Menschen sind traumatisiert, wenn sie solche Drogen nehmen. Sie kämpfen in der Regel 40, 50, 60 Stunden am Stück. Dann werden sie ausgetauscht gegen den nächsten Soldaten, schlafen eine Zeit lang. Das ist natürlich optimal für einen General oder für einen Offizier. Man hat einen Soldaten vor sich, die einfach richtig, richtig lange kämpfen können. Aber, und jetzt kommt sozusagen der Flashback, wenn man so will, Jahre danach, Jahrzehnte danach sind sie immer noch traumatisiert und vergessen nicht und können auch aus gesundheitlichen Gründen nicht vergessen, was passiert ist. Die folgende Folie ist die wichtigste des ganzen Abends und sie ist trotzdem mittendrin. Ich will sie nochmal zeigen. Das wäre mir sehr, sehr lieb, wenn Sie und ihr euch das merken könntet. Von 100 Toten auf diesem Globus sterben 2 durch Handgranaten bei den Kriegen und Bürgerkriegen, durch Großwaffensysteme 5, durch Landminen 10, durch Artillerie und Mörser 10, durch Pistolen und Revolver 10 und 63 durch Gewehrkugeln. Das heißt, 2 Drittel aller Kriegstoten sind Gewehrkugeln. Gewehrtote, nochmal zur Erinnerung, Heckler & Koch ist der 4. größte Produzent und Exporteur von Gewehren weltweit. Deshalb auch dieser Platz 3 der Rüstungsexporteure. Es ist für mich genauso schlimm, ob wir Platz 3 oder Platz 5 oder Platz 7 stehen. Es sind ganz entscheidende Dinge, die nicht laufen dürfen. Es dürfen nicht Waffen an menschenrechtsverletzende Regime geliefert werden. Es dürfen nicht Waffen geliefert werden an kriegsführende Staaten und es dürfen vor allem keine Kleinwaffen geliefert werden. Da muss man wirklich auf einen völligen Stopp von Rüstungsexporten raus. Abdi Rahman, wir wollen ihn noch immer nach Deutschland holen, das ist ein schwieriges Unterfangen, das ist nicht leicht, aufgrund seiner Verletzung, er braucht eine ärztliche Betreuung. Auch da war nochmal, das ist ja was für die Diskussion, Geschichte, dass wir uns ernsthaft anschauen wollen, kriegen wir nicht Opfer nach Deutschland solcher Rüstungsexporte. So, einen Ausflug noch in die Türkei, auch da bitte ich vorab zu entschuldigen und wenn jemand nicht hinschauen kann, schaut weg. Es sind keine schönen Bilder, die man aus Bürgerkriegsgebieten mitbringt. Ich will ganz wenige zeigen. Erstens, die Türkei, die türkische Armee hat weite Teile Kurdistans vermint. Man sagt doch immer, warum gehen die Flüchtlinge nicht zurück in ihre Heimat? Das ist eine ganz einfache Antwort, weil Bürgerkriegsgebiete, auch der Norden Somalias, weitflächig vermint worden ist von der gegnerischen Armee. Die türkische Armee hat weite Gebiete Kurdistans, also türkisch-Kurdistans im Südosten des Landes vermint. Das sieht man wahrscheinlich auf der Folie kaum, doch man sieht etwas, diese helleren Streifen, auf dem ich stehe. Das ist Beton, Asphalt. Ich gehe nicht weiter, ich gehe keinen Schritt weiter, weil danach beginnt vermintes Gelände. Ich bin einmal in Somaliland im Minenfeld gestanden, ihr glaubt nicht, wie einem der Schweiß ausbricht, ich bin auf meinen eigenen Spuren wieder rückwärts zurückgegangen. Sandspuren. Ja. Die Beine zu verlieren, das ist, glaube ich, eins der Geschichten, die man nicht gerne hinnimmt. Ich habe in dem Buch versteckt, ich, wenn Sie schießen, das übrigens im Internet steht auf meiner Homepage, das nicht mehr verlegt wird, habe ich das komplett ins Netz gestellt, wenn es jemand lesen will, Opfer deutscher Exporte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Sie mit einem Kurden auf den Friedhof gehen, da wird Ihnen speiübel deshalb, weil er Ihnen sagt, welcher seiner Angehörigen mit welcher Waffe, in welchem Zustand, in welchem Kriegsmoment ermordet worden ist. Hayrettin, den ich da besucht habe, ein Lehrerkollege, ein Gewerkschaftskollege, hat geweint, bitterlich geweint, das ist Grab seiner Frau. Es gibt ganz viele solche Bilder, wo man einfach sagen muss, er erzählt Geschichten, die sind so schlimm, dass man sie nur andeuten kann. Abgeschnittene Brüste, Kopfschüsse und alles Mögliche. Als Mittel des Bürgerkriegs der türkischen Armee gegen die Kurden. Man darf nicht vergessen, auch die PKK war eine, und ist eine terroristische Organisation. Auch sie verübt Menschenrechtsverletzungen. Auch schlimmster Art, allerdings im vorhin bezogenen Verhältnis von 1 zu 10 laut Amnesty International. Zwei Sachen noch zu Terroristen. Gerichtsverhandlungen in der Türkei. Auch Kinder werden vor Gericht gestellt, Soldaten mit G3-Gewehren. Das ist ein 9-jähriger Junge, wird als Terrorist bezeichnet, weil einem PKK-Soldaten eine Nacht sein Bett zur Verfügung gestellt hat. Wenn er es nicht macht, wird er vom PKK-Soldaten bedroht. Wenn er es macht, landet er vor Gericht. Ja. Und eins der wenigen Bilder, das ich einem Buch entnommen habe, deswegen dieser Mittelstreifen, ganz häufiges Mittel, das Verschwinden lassen. Amnesty International kann ganz viel berichten von verschwundenen Menschen, die einfach weg sind, über Nacht. Ja, der wird der Vater geholt aus dem Bett, ist weg. Den gibt es nie wieder, der kommt nicht wieder zurück. Die Mutter ist plötzlich weg. Ja. Warum macht man das? Demoralisierung des politischen Gegners. In dem Fall in der Türkei war es so, dass die türkische Armee, türkischer Soldat mit G3-Gewehr, sich wahllos, wirklich wahllos Kurden rausgeholt hat und gesagt, du und du und du, ihr habt die PKK unterstützt. Und sie lagen dann in den nächsten Tagen als Leichen in Säcken zerhackstückt. Das ist jetzt kein ganzer Mensch, das sind Teile eines Menschen, die in einem Sack sind, eines Kurden, dem man vorgeworfen hat, die PKK zu unterstützen. Letztes und diesmal sehr aktives, aktuelles Beispiel von Rüstungsexporten der Firma Heckler & Koch ist der Georgienkrieg, der nun vor wenigen Wochen tobte. Heckler & Koch selber sagt, wir haben nicht geliefert. Es dreht sich um die Gewehre, die ich vorhin gezeigt habe, des Typs G36, also hochmoderne, hochpräzise Waffen, die hier im Einsatz sind von Spezialeinheiten der georgischen Sicherheitskräfte. Also das und das sind G36 Gewehre. Nun, daraufhin hat Report Mainz berichtet, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat, und wir haben gesagt, es darf nicht sein, dass deutsche G36 im Bürgerkrieg in Georgien auftauchen. Wirtschaftsminister Kloß hat gesagt, wir haben nichts genehmigt. Die Firma Heckler & Koch hat daraufhin ein Statement abgegeben, wir haben nichts geliefert.